Micro Europa.
Sounds
moderne, fiche,
terrific.
Micro Europa.
Sounds
comme moi,
comme eu,
like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und herzlich willkommen bei Radio Micro Europa, dem Zusammenschluss aus vielen Uniradios aus ganz Europa. Ich bin Pia Fruth und begrüße euch zu einer Mikro-Europa-Sondersendung, die ich mit meinem Masterstudiengang als Semesterabschlussarbeit produziert habe. Es geht um spannende Kriminalfälle und Ereignisse aus unserer Region, die über die Jahrzehnte hinweg das Rechtsempfinden der Menschen und auch das Rechtswesen verändert haben. Wir stellen euch dieses Hörstück in einzelnen Teilen vor und dazwischen gibt es Kultmusik aus Kriminalfilmen und Hollywood-Thrillern und auch selbst komponiertes von Daniele Martella. Wir wünschen euch eine spannende und interessante Stunde.
August 2011.
Weil im Schönbuch. Nach 11 Jahren polizeilicher Ermittlungen ist der mutmaßliche Mörder von Tobias D. gefasst. Die Polizei verhaftete vorgestern den 47-jährigen Rolf H. aus Filderstadt als dringend Tatverdächtigen. Der Mann hat mittlerweile gestanden, im Oktober 2000 den damals 11-jährigen Tobias in Weil im Schönbuch erstochen zu haben. Die Hintergründe der Tat sind noch unbekannt.
Ich war total entsetzt. Ich war wahnsinnig enttäuscht und ich konnte es nicht glauben. Ich habe gesagt, Leute, das kann nicht sein, dass das der Rolf war. Das geht überhaupt nicht.
Bis heute ist es ja so, wenn ein schweres Verbrechen geschieht, Kindermord und so weiter, ist der Ruf nach der Todesstrafe immer noch da. In den 50er und 60er Jahren hätte man, wenn man eine Volksbefragung durchgeführt hätte, mit Sicherheit wieder die Todesstrafe bekommen. Nicht im Parlament, unter den Parlamentariern war das unstrittig, dass nach den Erfahrungen des Dritten Reichs und den Exzessen der Justiz und der Hinrichtungen so etwas für die Bundesrepublik Deutschland nicht mehr in Frage kam. Aber in der Bevölkerung wallt das immer wieder auf. Das ist ein sehr emotionales Thema.
Von der Guillotine zur zweiten Chance. Strafgeschichte im deutschen Südwesten. Eine Sendung des Masterstudiengangs Medienwissenschaft. Erstes Semester an der Universität Tübingen.
Im Februar 2012 startet der Prozess gegen Rolf H., den mutmaßlichen Mörder des kleinen Tobias aus der schwäbischen Gemeinde Weil im Schönbuch. Vor über 11 Jahren war der Junge ermordet worden. Trotz DNA-Tests tappte die Polizei lange im Dunkeln. Erst im August 2011 geriet der mutmaßliche Täter, ein 47-jähriger Bäcker aus der nahegelegenen Gemeinde Filderstadt, bei einer Razzia nach Kinderpornografie ins Blickfeld der Ermittler. Nun soll der Täter mit einer langjährigen Haftstrafe angemessen bestraft werden. Zur Diskussion steht außerdem eine mögliche Sicherheitsverwahrung. Das Landgericht Stuttgart wird die Schwere der Tat beurteilen und entscheiden müssen, ob Rolf H. eine Gefahr für die Öffentlichkeit darstellt. Noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts konnten Straftäter gerade in Baden-Württemberg keinesfalls mit dieser Form von Humanität und Milde rechnen. Nur wenige Wochen vor ihrer Abschaffung wurde hier die letzte Todesstrafe der noch jungen Bundesrepublik vollstreckt. Es war die baden-württembergische Justiz, die einen Mann für 52 Jahre ins Gefängnis schickte, länger als irgendeinen anderen Menschen in Deutschland. Und es war auch in Baden-Württemberg, wo die bis heute längste Haftstrafe von 6-mal lebenslänglich ausgesprochen wurde. Andererseits gibt es gerade in diesem Teil Deutschlands auch einzigartige Modelle für Strafvollzug ohne Gitter, eine zweite Chance für straffällig gewordene Jugendliche. Denn genau wie in allen anderen Ländern der Bundesrepublik stehen Politik, Justiz und letztlich auch die Menschen selbst nach vielen 100 Jahren Rechtsgeschichte noch immer vor unlösbaren Problemen. Wie sieht eine angemessene Strafe aus? Was soll sie bewirken? Abschrecken oder erziehen? Wo endet der Schutz des Täters und wo beginnt der Schutz der Opfer?
Was man mit Schwerverbrechern machen soll, kann ich jetzt so aus dem Stegreif auch nicht sagen, aber ich plädiere auf jeden Fall gegen die Todesstrafe.
Weil ich finde, dass man Gleiches nicht mit Gleichem vergelten sollte, sondern besser sein sollte als der Mensch, der das Verbrechen ausgeübt hat.
Weil ich denke, dass nur Gott über Leben und Tod entscheiden darf. Und ich denke, dadurch, dass man einen Mensch wegsperrt, ist er mehr gestraft, als wenn man ihn exekutiert.
Also ich bin gegen die Todesstrafe, weil ich glaube, dass niemand das Recht hat, jemand anderen zu töten, auch nicht der Staat. Und nachweislich auch die Abschreckung relativ gering ist. Also man sieht es ja in den Statistiken in den USA zum Beispiel.
zurück nach Weil im Schönbuch im Oktober 2000. Der ganze Ort befindet sich im Ausnahmezustand. Ein 11-jähriger Junge ist verschwunden. Jeder weiß, dass Tobias gerne am nahegelegenen Teich angelt. Am frühen Abend müsste er von seiner Angeltour längst zurück sein. Die Eltern haben in ihrer Sorge bereits die Polizei alarmiert. Noch am selben Tag finden die Beamten den Jungen tot in der Nähe des Fischweihers. 37 Mal hat ein unbekannter Täter mit einem Messer auf ihn eingestochen. Für die Eltern des getöteten Kindes und für den ganzen Ort beginnt mit diesem Fund eine insgesamt 11 Jahre dauernde Leidenszeit. Denn so lange bleibt der Täter auf freiem Fuß. Erst im Sommer 2011 geht der 47-jährige Rolf H. aus Filderstadt den Fahndern ins Netz. Er gesteht die Tat und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Für die Menschen in seiner Gemeinde eine große Erleichterung, sagt Andreas Lahl, Bürgermeister in Weil im Schönbuch.
Für Weil im Schönbuch bedeutet es ein Stück Befreiung, zu wissen, wer der Täter letztendlich ist. Und auch eine Art Befriedigung, kann man sagen, dass es eben auch kein Täter jetzt tatsächlich aus Weil im Schönbuch ist, sondern eben doch zwar aus der Region, aber eben nicht direkt aus Weil. Und der Fall hat ja Weil immer schon beschäftigt und so war es also jetzt möglich, dass man vielleicht jetzt endlich mit diesem Fall dann abschließen kann.
Also der Ort hat dann hoffentlich endlich Ruhe.
Ich bin sehr erleichtert, dass er inzwischen der richtige Mörder gefunden worden ist.
Es ist nie aus dem Kopf ganz raus gewesen, also man hat immer dran gedacht. Und es ist sehr gut, dass jetzt gefunden worden ist.
Aber dass es so lange frei rumgelaufen ist, das ist schlimm, ja, das ist entsetzlich.
Elf Jahre lang wissen die Eltern von Tobias nicht, wer ihren Jungen ermordet hat und vor allem, warum. Über ein Jahrzehnt kann niemand in Weil im Schönbuch mit der Geschichte abschließen. Erst jetzt steht den Eltern des toten Jungen eine Begegnung mit dem Täter bevor. Und das ist ein Gefühl, das man kaum beschreiben kann, sagt Christiane Noack. Ihre Tochter Alexandra wurde ebenfalls im Jahr 2000 von einem Pädophilen in Filderstadt ermordet.
Als ich den Täter das erste Mal gesehen habe in der Gerichtsverhandlung, war ich enttäuscht, muss ich sagen. Weiß ich noch wie heute. Da kommt ein Mensch rein, der sieht so aus wie ich und mein Nachbar. Man sieht es ihm einfach nicht an, dass es einer ist, der pädophil ist und Kinder umbringt. Daran kann ich mich noch erinnern. Ansonsten habe ich nichts weiter gefühlt. Ich saß einfach da und war gefühllos in dem Moment. Weil es ist so der Moment, sie warten lange drauf, heute kommt der Tag, da kommt der Täter in den Gerichtssaal. Und sie sehen ihn und mehr denken sie einfach nicht.
Bis die Opfer eines Gewaltverbrechens oder deren Angehörige einen Täter vor Gericht sehen, vergeht oft eine quälend lange Zeit, in der scheinbar nichts passiert. Auch wenn die Polizei hinter den Kulissen auf Hochtouren ermittelt, lassen sichtbare Fahndungserfolge unter Umständen auf sich warten. In Weil im Schönbuch mussten etwa knapp 13.000 Männer eine Speichelprobe abgeben. Ohne Ergebnis. Erst als die Polizei den Täter bei Ermittlungen in der Kinderpornoszene festnahm, konnte er durch einen DNA-Abgleich überführt werden. Klaus Meyer von der Kriminaltechnischen Untersuchungsstelle erklärt, wie ein solcher DNA-Abgleich funktioniert.
Man führt eine Datenbank. Dort sind zum einen die Spuren hinterlegt, die noch keinen Personen zugeordnet worden sind. Und zum anderen führt man Datenbanken, in denen Spuren und DNA-Muster von Tatverdächtigen hinterlegt sind. Wenn man jetzt diese Datenbanken gegeneinander abgleicht, dann führt das sehr häufig zu Treffern.
Die Spurendatenbanken der Polizei sind inzwischen grenzüberschreitend vernetzt. DNA-Vergleichsanalysen werden weltweit durchgeführt. Im Vergleich zu den Ermittlungsmethoden des ausgehenden 19. Jahrhunderts ein riesiger Fortschritt. Damals wurde natürlich ohne Computer ermittelt. Und auch die später flächendeckend eingesetzte Fingerabdruckanalyse steckte noch in den Kinderschuhen. Heute ist die Auswertung einmal gesammelter Spuren durch den Einsatz modernster Hochleistungscomputer sehr viel präziser geworden. Und dennoch, manchmal führen selbst die fortschrittlichsten Methoden erst viele Jahre nach der Tat oder womöglich gar nie zu einem Ermittlungserfolg. Oft ist es sogar Kommissar Zufall, der die lang gesuchte Lösung eines Falles bringt. Wie etwa im Mordfall Tobias heute oder vor knapp 100 Jahren, als einer der am meisten gefürchteten Verbrecher Deutschlands im schwäbischen Hechingen verhaftet wurde.
12. September 1936.
Hechingen. Im Wohnhaus eines Hechinger Bürgers ist ein mutmaßlicher Schwerverbrecher gefasst worden. Es handelt sich um den jahrelang untergetauchten Erich Schiller aus Preußen. Dieser steht im Verdacht, gemeinsam mit seinen 5 Brüdern zahlreiche Verbrechen, darunter diverse Raubüberfälle und 2 Morde begangen zu haben. Der entscheidende Hinweis, dass sich der deutschlandweit gesuchte Erich Schiller in der Steig in Hechingen aufhielt, kam aus der Bevölkerung.
Da war was in der Steig. Ja, da waren Verbrecher. Oh, ja. Das war sensationell damals. Gell? Also man hat da immer mal wieder gehört von dem. Und ich hatte dann immer Angst und wollte nicht mehr allein bei Nacht die Treppe hoch bei uns im Haus.
Die Erinnerungen dieser Zeitzeugin bestätigen, die Festnahme Erich Schüllers sorgte für Aufruhr in Hechingen. Schließlich war er der meistgesuchte Verbrecher Deutschlands zu dieser Zeit. Neben zahlreichen Einbrüchen und Diebstählen waren die Brüder Willi, Fritz, Hermann, Walter, Max und Erich Schüller für den Tod eines Polizisten sowie eines Kaufmanns verantwortlich. Außerdem war die Schüller-Bande für locker am Gewehrhahn sitzende Finger berühmt, berüchtigt, erzählt der Hechinger Journalist Rolf Vogt.
Besonders spektakulär muss wohl ein Überfall auf einen Reichsbahnzug gewesen sein. Wie im Wilden Westen, wie man sich das so vorstellt, dass es in Amerika früher gewesen ist.
Bei diesem Überfall auf einen Eisenbahnpostwagen geben die Verbrecher über 30 Schüsse ab und erbeuten etwa 52.000 Reichsmark. Schüller und seine Bande begehen nach diesem Coup viele weitere Überfälle und werden erst 1,5 Jahre später durch Zufall gefasst. Der Hechinger Bürger Friedrich Stettmund hat seinen vermeintlich unbescholtenen Untermieter bei der Polizei angezeigt.
Der Herr Stettmund ist dann auf die Geschichte wohl gekommen, weil der Herr Schüller im Frühjahr seine Taschenlampe hat liegen lassen bei den Stettmunds. Die hat der Herr Stettmund dann an sich genommen, verstauen wollen. Und ich nehme mal an, klugerweise die Batterie rausgenommen, sonst läuft die aus und die Taschenlampe ist kaputt. Und in der Taschenlampe hat er dann Zeitungsausschnitte gefunden, die ihm gesagt haben, was er da für einen Freund beherbergt hat. Das ist dann für ihn der Grund gewesen, zur Polizei zu gehen.
Daraufhin werden die Beamten der Hechinger Polizei tätig und stellen dem dubiosen Untermieter von Friedrich Stettmund eine Falle. Der Schwarzwälder Bote berichtet am 27. September 1936 ausführlich über die Festnahme, was heute noch auf Mikrofilm nachzulesen ist.
Man unterrichtete in einer Besprechung in der Schlossbergschule sämtliche zur Teilnahme eingesetzte Beamte von dem geplanten Vorgehen. Stettmund, der auch dabei war, erklärte anhand einer Skizze die Einteilung und Einrichtung seiner Wohnung. Ein Stoßtrupp sollte, nachdem Schüller voraussichtlich etwa gegen 10 Uhr sein Bett aufgesucht haben würde, in das Haus eindringen und Schüller im Bett festnehmen. Andere Gruppen hatten Front und Hinterfront des Stettmundschen Hauses zu überwachen und die Steig abzuriegeln.
Schüller geht jedoch nicht zur erwarteten Zeit ins Bett und Stettmund berät sich vor seinem Haus erneut heimlich mit den Polizisten, erzählt der Journalist Rolf Vogt.
Dann kam die Idee mit der Tabaksdose, die mit Pfeffer gefüllt worden ist. Und dann ist der Herr Stettmund wieder reingegangen und hat dann die nächste beste Gelegenheit auch genutzt, dem Herrn Schüller die Tabakdose ins Gesicht zu klatschen. Der Überraschungseffekt muss wohl einigermaßen erfolgreich gewesen sein. Der Herr Schüller konnte wohl nicht mehr richtig so sehen und hat aber trotzdem versucht, den Herrn Stettmund noch zu erschießen. Dem ist allerdings geglückt, durch die Küche, glaube ich, zu entwischen und hat dabei laut geschrien. Das war dann das Signal für die Gendarmen, das Haus zu stürmen. Der Herr Schüller hat wohl versucht, irgendwie nochmal aus dem Fenster zu springen, da aber auch die Polizei gesehen. Dann hat er sich ergeben.
Nach dieser für heutige Begriffe dilettantischen Fahndung und Festnahme werden 24 Personen als Mittäter überführt, weitere 42 wegen Begünstigung zur Verantwortung gezogen. Schüller selbst muss für 15 Jahre hinter Gitter. Die damals noch gültige Todesstrafe wird nicht ausgesprochen. Sie ist im Dritten Reich politischen Gegnern vorbehalten. Ab 1933 werden sie zunächst mit dem Handbeil direkt vor ihren Zellen, später mit der Guillotine hingerichtet. Nach dem Krieg etabliert sich im deutschen Südwesten ein neues Rechtssystem. Mit Blick auf die Verbrechen des NS-Regimes soll die Todesstrafe abgeschafft werden. Mit Inkrafttreten des neuen westdeutschen Grundgesetzes ist es im Mai 1949 soweit. Doch genau 95 Tage vorher lässt die westdeutsche Justiz in Tübingen noch einen letzten Menschen hinrichten.
Februar 1949. Tübingen. Morgen um 6 Uhr soll in der Justizvollzugsanstalt ein 28-jähriger Mann hingerichtet werden. Der gebürtige Remmingsheimer hat offenbar Anfang letzten Jahres einen Lastwagenfahrer erschossen, um die Reifen des Wagens auf dem Schwarzmarkt verkaufen zu können. Das Landgericht Tübingen verurteilte den Mann daraufhin zum Tode. Das Urteil soll in Anwesenheit von 12 Zeugen mit der Guillotine vollstreckt werden.
Richard Schuh wäre wohl am Leben geblieben, hätte es nicht kurz nach seiner Verurteilung im August 1948 einen Wechsel des Staatspräsidenten im damaligen Württemberg Hohenzollern gegeben. Der neue Staatspräsident Gebhard Müller ist Befürworter der Todesstrafe und lehnt ein Gnadengesuch Schuhs ab. Einen Tag vor der Hinrichtung trifft also der Scharfrichter mit der Guillotine in Tübingen ein. Richard Schuh selbst erfährt erst an diesem Tag von seiner bevorstehenden Hinrichtung, erzählt der Historiker Hans-Joachim Lang.
Das heißt, dass er zunächst fassungslos war, also geweint hat und noch eine Weile überlegt hat, was er machen soll, ob er ein Wiederaufnahmeverfahren anstrengen soll oder nicht. Man hat ihn offenbar auch überzeugen können, dass es letztlich ohne Erfolg bleiben wird. Und dann hat er sich in das Unabänderliche gefügt.
Währenddessen informiert das Gericht die Stadt Tübingen über die Exekution. Bei einer Hinrichtung hat das sogenannte Armsünderglöckchen zu läuten, das im Tübinger Rathausgiebel hängt. Der Stadtarchivar Udo Rauch berichtet.
Da kam ein Schreiben an die Stadt und da wurde dann mitgeteilt, wer hingerichtet wird. Also hier in diesem Fall stammte das Schreiben vom 17. Februar 1949, also einen Tag vor der Hinrichtung. Ich lese es vielleicht gerade mal vor. Da schreibt also das Gericht, ich bitte Sie, also den Oberbürgermeister, das Erforderliche in dieser Beziehung zu veranlassen. Es wird zweckmäßig sein, über die Dauer der Hinrichtung die telefonische Verbindung zwischen dem Rathaus und dem Gefängnis aufrechtzuerhalten, sodass zum rechten Zeitpunkt die Bitte um Läuten der Glocke übermittelt werden kann.
Richard Schuh wird am Morgen des 18. Februar auf den Hof der Tübinger Justizvollzugsanstalt geführt. Der Oberstaatsanwalt übergibt Schuh dem Henker, der seine Arme an der Guillotine festschnallt. Wie sich ein Fallbeil in Aktion anhört, beschreibt Erich Viehhöfer vom Strafvollzugsmuseum in Ludwigsburg.
Der Vorgang der Enthauptung mit der Guillotine ist zunächst mal völlig geräuschlos. Man hört vielleicht kurz das Knacken, wenn der Henker den Hebel aus der Sicherung nimmt. Dann hört man gar nichts und dann gibt es einen gewaltigen Schlag, wenn das Messer mit dem Schlitten unten aufschlägt. Mehr ist nicht zu hören. Also zunächst mal komplette Stille und dann ein lauter Schlag und dann wieder Stille.
Im Anatomischen Institut direkt neben dem Gefängnishof warten bereits Helfer, um Schuhs Leiche entgegenzunehmen. Der Scharfrichter säubert und zerlegt die Guillotine, die danach wieder nach Rastatt gebracht wird. In Westdeutschland kommt sie nie wieder zum Einsatz. Dafür sorgt Artikel 102 des Grundgesetzes, in dem es ganz nüchtern heißt, die Todesstrafe ist abgeschafft. Die Geschichte hat allerdings gezeigt, dass die Abschaffung der Todesstrafe nicht automatisch eine Humanisierung bedeutete. Wo Todesstrafen abgeschafft wurden, starben die Straftäter mitunter auf indirektem Weg, wie ein Beispiel aus Österreich zeigt.
Österreich hat statt der Todesstrafe die Strafe des Schiffsziehens eingeführt. Das heißt, die Todeskandidaten mussten nun die Schiffe, die ja in der damaligen Zeit über keinen Motor verfügten, die Flüsse hinaufziehen, die Donau speziell. Dort herrschten aber Verhältnisse, dass über 90% dieser Sträflinge, die zum Schiffsziehen verurteilt wurden, auch tatsächlich gestorben sind, sodass es eher eine verkappte Todesstrafe gewesen ist und keine Humanisierung des Strafvollzugs.
Doch egal, welche Strafen den Tätern auferlegt wurden oder werden, die Wunden der Hinterbliebenen von Mordopfern heilen dadurch nicht schneller. Denn keine Strafe, so hart sie auch sein mag, kann einen geliebten Menschen wieder zurückbringen.
Das Strafmaß selber, was ist lebenslänglich? Reichen 15 Jahre aus, lebenslänglich, für einen Menschen, der einen Mensch umgebracht hat, der sein ganzes Leben noch vor sich hat? Reicht es aus, ihm im Anschluss die besondere Schwere der Schuld nachzuweisen und er kriegt 10 extra Jahre? Unsere Gesetzgebung gibt einfach nicht mehr her.
Black Market. Sneak around the corner, Budapester Straße. Black Market. Peek around the corner. La police qui passe. Come, I'll show you things you cannot get elsewhere. Come, make with the offers, and you'll get your share. Black market, eggs for statuettes, smiles for cigarettes. Got some broken down ideals, like wedding rings. Trade your thing. I'll trade you for your candy, some gorgeous merchandise. My camera, it's a dandy, 6x9, just your size. You want my porcelain figure, a watch, a submarine, a Rembrandt salami, black lingerie from Bean. I sell my goods behind the screen. No ceiling, no feeling, a very smooth routine. You buy these goods, and boy, these goods are keen. Black market, laces for the missus, chewing gum for kisses. Black market, cuckoo clocks and bangles, thousand little angles. Come and see my little music box today. Price? Only 6 cartons. Want to hear it play? Black market, mink and microscope for liverwurst and soap. Browse around. I've got so many toys. Don't be bashful. Step up, boys. You like my first edition? It's yours. That's how I am. A simple definition. You take up, I take spam. To you for your K-ration, compassion, and maybe an inkling, a twinkling of real sympathy. I'm selling out, take all I've got, ambitions, convictions, the works. Why not? Enjoy these goods. Oh boy, these goods. A hot.
Die πρόσφατες πιέσεις.
Micro Europa.
More than just boring speeches.
22. Oktober 1960. Freiburg. Der 23-jährige Serienmörder Heinrich Pomerenke ist heute zu einer Haftstrafe von insgesamt 165 Jahren verurteilt worden. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass Pomerenke 4 Frauen umgebracht hat. Außerdem werden Pomerenke 12 Mordversuche, Vergewaltigungen, gefährliche Körperverletzung, schwerer Raub, Erpressung und Diebstahl zur Last gelegt. Bei dem Urteil handelt es sich um den strengsten Schuldspruch, der bis heute von einem bundesdeutschen Gericht ausgesprochen wurde.
Rund 10 Jahre nach Abschaffung der Todesstrafe in Deutschland versetzt ein junger Mann mit einer Serie von Gewaltverbrechen die Bevölkerung Badens in Angst und Schrecken. Heinrich Pomerenke ermordet 4 junge Frauen auf bestialische Weise. Bei 12 anderen Frauen bleibt es bei Mordversuchen und Vergewaltigungen. Eines seiner schlimmsten Verbrechen begeht er im Mai 1959. Pomerenke wirft eine junge Frau aus einem fahrenden Zug. Danach zieht er die Notbremse, springt selbst aus dem Zug und vergeht sich an der Sterbenden. Die Boulevardpresse breitet alle Details der Verbrechen aus und bezeichnet den schmächtigen, unscheinbaren Mann als Bestie in Menschengestalt. Monatelang sucht die ganze Republik nach dem gefürchteten Gewaltverbrecher, erklärt der Pomerenke-Biograf Thomas Deisch.
Der ist ja von 5000 Polizisten am Ende gejagt worden in Baden-Württemberg und niemand hat ihn bekommen. Und es lag nicht daran, dass er so clever war, ganz im Gegenteil, er war überhaupt nicht clever, sondern ist per Anhalter ein Wagen angehalten, ist irgendwo hingefahren worden oder ist mit dem Zug irgendwo hingefahren, gemütlich. Nicht, weil er auf der Flucht war, er hat gar nicht gewusst, dass die alle hinter ihm her waren.
Als Pomerenke bei seinem Schneider versehentlich ein Paket mit einem Kleinkalibergewehr liegen lässt, geht er der Polizei ins Netz. In der traumatisierten Bevölkerung wird der Ruf nach der Todesstrafe wieder laut. In diesem Klima beginnt im Oktober 1960 der Prozess gegen Heinrich Pomerenke. In der noch jungen Bundesrepublik gibt es bis dato keine vergleichbaren Fälle, auf die man sich juristisch berufen könnte. Die Justiz beschließt also, Heinrich Pomerenke wegzusperren. Und zwar auf Lebenszeit.
Viele sagen halt, dass die Justiz an ihm ein Beispiel, ein Exempel statuieren wollte. Dass man sagt, dieser brutale Mensch, der ist so brutal gewesen, so einmalig. Nicht mal im Gefängnis hat er mehr das Recht auf eine Therapie. So schlimm ist er gewesen.
Immer wieder wird Pomerenke im Gefängnis körperlich und seelisch misshandelt. Seine Ärzte verabreichen ihm heimlich Psychopharmaka. Die Gefängnisleitung lässt ihn in eine Einzelzelle sperren, in der es vollkommen dunkel und still ist. Die Vollzugsbeamten bestrafen ihn mit Schlägen, Bett, Essens- und Kleiderentzug, stellen gleichzeitig aber sicher, dass ihr bekanntester Häftling nicht hinter Gittern stirbt. Bei Hungerstreiks ernähren sie ihn gegen seinen Willen mit einem Schlauch, der direkt in den Magen führt. Insgesamt 19 Mal wird Pomerenke in die psychiatrische Abteilung eingeliefert. Eine Therapie bekommt er aber nicht.
Der ist öfters ins Krankenhaus eingeliefert worden. Die haben an dem Medikamente ausprobiert, zum Teil heimlich, völlig illegal. Der wurde halt mit Chemie, mit Triebhämmern kaltgestellt, ja, aber ohne, dass er es gewusst hat, mit riesigen Nebenwirkungen. Da ist natürlich einiges schiefgelaufen. Ja.
Der einzige Mensch, der in dieser Zeit regelmäßig mit dem Gefangenen Kontakt hat, ist Ernst Ergenzinger, der Gefängnispfarrer und spätere Freund Pomerenkes. Für seinen Heinrich zieht der Pfarrer sogar bis vors Bundesverfassungsgericht.
Es gibt eine Schere zwischen Legitimität und Legalität. Es gibt nicht nur ein rachsüchtiges, unmenschliches Rechtsempfinden im Volk, es gibt auch ein Rechtsempfinden, das sagt, es ist nicht legitim, einen Menschen 50 Jahre einzusperren. Es ist übrigens auch nicht legal. Das hat das Bundesverfassungsgericht 1977 entschieden. Es darf niemand bis zu seinem Tod eingesperrt werden.
Die Mehrzahl seiner Straftaten begeht Heinrich Pomerenke mit 20 bzw. 21 Jahren. Bis zu einem Alter von einschließlich 20 Jahren würde er nach heutiger Rechtspraxis als Heranwachsender gelten. Bei Heranwachsenden wird geprüft, ob sie zur Tatzeit eher einem Jugendlichen oder eher einem Erwachsenen gleichen. Entspricht die Entwicklung eher der eines Jugendlichen, wird das Jugendstrafrecht angewandt. Klaus Witschurek, langjähriger Mitarbeiter der Jugendgerichtshilfe Tübingen, schätzt die Rechtsprechung im Fall Pomarenke als noch nicht ganz so gefestigt ein.
1943, dieses Reichsjugendgerichtsgesetz, kannte den jugendlichen Schwerverbrecher. Aber dieser jugendliche Schwerverbrecher hat praktisch die Chance für Pädagogik verspielt. Der wird grundsätzlich nach erwachsenem Strafrecht verurteilt und möglicherweise ist dieser Gedanke noch 1959 so präsent gewesen, dass man dann gar nicht weiter verfolgt hat. Also es kann möglich sein, ja, dass man dann groß drüber nachgedacht hat. Wenn einer dermaßen straffällig geworden ist, dann war das keine Diskussion mehr.
Heute wird bei der Urteilsfindung auch die psychische Verfassung des Täters berücksichtigt. Wer zum Beispiel aufgrund von Traumata in der Kindheit unter einer psychischen Störung leidet, kann als vermindert schuldfähig gelten. Der ehemalige Gefängnispfarrer Ergen Zinger sieht in Pomarenke einen in der Kindheit tief verstörten Mann.
Also jemand, der solche Taten begeht, ist ein Opfer. Er ist ein außerordentlich freundlicher Mensch gewesen, auch früher schon. Ja? Aber er hat derartig viel Leid und Beschämung und Erniedrigung und Gewalt erfahren, dass er einfach nicht anders konnte.
Klaus Witschurek kennt aus seiner Tätigkeit bei der Jugendgerichtshilfe viele Fälle, in denen man aufgrund von Fehlentwicklungen in der Kindheit und Jugendzeit auch später noch zum Jugendstrafrecht greift.
Wenn er schon vorher, also noch im jugendlichen Alter, solche Gewalttaten gemacht hat gegenüber Tieren oder sonst irgendwo, dann muss man sagen, die eigentliche Wurzel dieser schweren Tat mit 22, die liegt eigentlich noch in der Jugendzeit begraben. Dann muss man in der Tat es aufdröseln und man könnte dann zur Jugendstrafe dann nochmals kommen, weil man sagt, man hat hier die Wurzel nicht richtig behandelt und es ist jetzt Ausdruck einer verfehlten Entwicklung aus damaliger Zeit.
Bei der Urteilsfindung muss also stets auch der Mensch hinter dem Täter gesehen werden. Eine Gefängnisstrafe kann Kriminalität unter Umständen sogar weiter fördern, statt abzuschrecken.
Die Volksgemeinschaft muss dann also geschützt werden, indem dass man ihn dann einfach wegschließt. Aber mit dem Wegschließen ist noch nie etwas draus geworden, sondern man muss mit den Leuten arbeiten und es ist in der letzten Zeit verstärkt gemacht worden.
Zum einen ist der Schutz der Gesellschaft vor Gewalttätern von zentraler Bedeutung, zum anderen ist jedoch ein lebenslanges Wegsperren, wie im Fall Pomarenke, aus humanen Gesichtspunkten heraus nicht akzeptabel und mittlerweile auch rechtlich nicht mehr haltbar. Einrichtungen wie das Seehaus Leonberg gehen daher einen ganz neuen Weg. Hier bekommen jugendliche Straftäter im offenen Vollzug die Gelegenheit, den von ihnen angerichteten Schaden wieder gutzumachen.
Thank you. 3. November 2003.
Stuttgart-Leonberg. In Deutschland eröffnet die erste Einrichtung für freien Jugendstrafvollzug. Das Projekt bietet bis zu 15 männlichen Straftätern die Möglichkeit, an sich und einer straffreien Zukunft zu arbeiten. Die Jugendlichen leben hier ohne Mauern und müssen sich deshalb an einen streng geregelten Tagesablauf halten. Dazu gehören eine Ausbildung, die Auseinandersetzung mit der Straftat und gemeinnützige Arbeit.
Einmal im Monat feiern alle Jugendlichen und Mitarbeiter einen Gottesdienst in der Schreinerei des Seehauses. Normalerweise arbeiten die Jungen hier. Der Geruch nach Sägespänen liegt in der Luft. Große Holzplatten und Skulpturen stehen überall im Raum. Die Gäste und Jugendlichen sitzen auf Bierbänken und lauschen dem Pfarrer, der extra für die Predigt hierher gekommen ist. Auch Menschen aus der Umgebung kommen zu diesem Anlass und sind neugierig auf das Leben der jungen Straftäter. Das war nicht immer so. Ein Strafvollzug ohne Mauern und Gitter. Dieser Gedanke machte anfangs vielen Leonbergern Angst. Mittlerweile allerdings gilt das Seehaus Leonberg als Vorzeigeprojekt für gelungene Resozialisierung. Einer der jungen Straftäter ist der 18-jährige Waldemar.
Wenn ich nicht zur Schule gegangen bin, war es so, dass ich dann ca. um 11 Uhr oder 12 Uhr aufgestanden bin. Dann bin ich gleich raus, auf die Suche nach irgendeiner Möglichkeit, irgendwie an Drogen zu kommen. Und es war eigentlich immer so mein Tagesziel. Am Abend irgendwo stoned bei irgendjemandem sitzen. Zur Schule bin ich, glaube ich, selten gegangen, wenn ich nicht stoned war.
Seine Drogensucht bringt Waldemar letztlich ins Gefängnis. Mit Freunden bricht er bei seinem Dealer ein. Als der sich wehrt, stechen sie ihn nieder. Der Dealer überlebt, schwer verletzt. Nach seiner Verurteilung kommt Waldemar nach Adelsheim. An die Zeit in der Justizvollzugsanstalt hat er keine guten Erinnerungen.
Dort hast du halt keine Perspektiven. Dort bist du in deiner Zelle, sitzt halt deine Strafe ab und kommst eigentlich schlimmer raus, als du bist. Ich habe so viele dort kennengelernt, die sagen, ja, ist doof gelaufen, ich bin jetzt im Knast. Wenn ich draußen komme, dann mache ich es schlauer, dann lasse ich mich nicht mehr erwischen. Genau das ist eigentlich das, was ich gar nicht will. Ich will gar nicht irgendwie mich da fortbilden, wie man kriminelle Dinge dreht. Die Zeit ist vorbei. Wenn ich in Knast geblieben wäre, in Adelsheim oder in Stammheim oder sonst irgendwo, dann wäre ich aus diesem Loch gar nicht mehr rausgekommen. Weil dort hast du die Wahl, entweder du gesellst dich zu denen, die immer krasser werden, die sich die ganze Zeit boxen und irgendwie den Alpha-Männchen spielen wollen, oder du distanzierst dich und wirst zum Opfer von denen. Wenn du dich entscheidest für die Opferrolle, da kannst du dich gleich erhängen gehen.
Waldemar will sein Leben ändern. Im Gefängnis erfährt er vom freien Vollzug im Seehaus Leonberg und bewirbt sich. Zu seinem neuen strikten Tagesablauf im Seehaus gehören neben Ausbildung und Schule Gesprächsrunden, Putzdienste, gemeinsames Essen und Frühsport. Erst wer durch gutes Verhalten, Disziplin und positive Tagesbewertungen auffällt, erhält mehr Freiheiten.
Ich bin eigentlich voll der Morgenmuffel, komme schwer aus dem Bett raus und dann noch 5 Kilometer joggen. Da habe ich mir schon gedacht, was mache ich hier eigentlich? Und kam auch schon ziemlich oft auf den Gedanken, irgendwie wieder zurück nach Adelsheim zu gehen oder so. Stand vor meinem Schrank, wollte meine Tasche rausholen, einfach gehen. Aber dann bin ich irgendwie nochmal zu mir gekommen, so habe nochmal genau drüber nachgedacht und Gott hat mich dann wieder ins Bett geholt.
Mittlerweile geht Waldemar gerne joggen und er hat sich jede Menge Freiheiten erarbeitet. Jetzt darf er zum Beispiel über das Wochenende seine Mutter besuchen. Kontakt zur Außenwelt ist für die Resozialisierung der Jugendlichen sehr wichtig. Zudem schaffen Gespräche mit Opfern von Straf- und Gewalttaten ein Bewusstsein für die Folgen der Straftat. Für Vorstand Tobias Merkle ist das ein unersetzlicher Teil des Projekts.
Uns ist wichtig, dass die Jugendlichen auch gemeinnützige Arbeit ableisten, als symbolische Wiedergutmachung der Gesellschaft gegenüber. Und da ist die Graffiti-Feuerwehr eine Form davon. Wenn Graffiti-Sprüher unterwegs waren, können die Bürger bei uns oder über die Polizei bei uns anrufen und wir schicken dann ein Team raus von Mitarbeitern und Jugendlichen, die das dann wieder beseitigen.
In einer Woche ist Waldemars Haftstrafe vorüber. Die Schreinerausbildung, die er im Seehaus angefangen hat, will er unbedingt zu Ende bringen und irgendwann selbst eine eigene Schreinerei aufmachen. Einen Ausbildungsplatz hat er schon. Anders als im Gefängnis musste Waldemar im Seehaus jeden Tag aktiv und diszipliniert nutzen. Denn um sich draußen zu behaupten, müssen die jugendlichen Straftäter in Zukunft immer besser sein als alle anderen. Darauf werden sie im Seehaus vorbereitet. Musik
Wir sind am Ende unserer heutigen Ausgabe von Mikro Europa angelangt. Ihr habt ein Feature gehört mit dem Titel »Von der Guillotine zur zweiten Chance – Strafgeschichte im deutschen Südwesten«. Geschrieben wurde es von meinem Masterstudiengang Medienwissenschaft. Die Redaktion hatten Ulrich Hägele und Pia Froth, Technik Olli Lichtwald und Esther Zoller. Die Musik in den einzelnen Hörteilen hat Daniele Martella komponiert. Alle bisherigen Sendungen von Mikro Europa findet ihr auf der Homepage der Tübinger Unibibliothek. Am Mikrofon verabschiedet sich Pia Voth. Ich sage Tschüss und hier geht es gleich weiter mit dem Uniradio.